SRF 1.
SRF 1 Forum.
Therapien bei schweren Krankheiten sind aufwendig und kosten viel. Aber sie helfen häufig auch. Patienten leben besser, länger, werden vielleicht sogar wieder gesund. Die Fortschritte, die die Medizin macht, die hat aber auch ihren Preis. Die Kosten von Medikamenten sind in den letzten 5 Jahren um 15% gestiegen. Die Spirale dreht und dreht sich und man kann sich fragen, wo führt das hin? Über das reden wir in dieser Stunde bei meinem Kollegen Michael Sali.
Aufsehen erregt, ich möchte es am Anfang kurz sagen, hat letzte Woche einen Betrag von 4 Millionen Franken. So viel würde eine Gentherapie kosten, wo der Pharmakonzern Novartis möchte auf den Markt bringen, für das man Kinder, die mit einem seltenen Gendefekt geboren sind, vor einem frühen Tod bewahren können. Es gibt Therapien für die seltene Blutkrankheit Hämophilie, die kostet im Jahr 500.000. Eine andere seltene Stoffwechselkrankheit kann man mit einer sehr komplexen Therapie für fast 400'000 Franken behandeln. Die Zahlen kommen vom Krankenkassenverband Cura Futura. Krebstherapien können auch in diese Grössenordnung kommen. Und da reden wir plötzlich noch von viel mehr Patientinnen und Patienten, die davon profitieren können. Das alles verspricht Glück, Hoffnung, Heilung, aber es kostet Geld. Sehr viel Geld. 4 Millionen, 100'000 Franken für ein Medikament, für eine Therapie. Wie gehen wir um mit so Zahlen? Warum sind die Medikamente so teuer? Was ist der Wert davor, der Gegenwert? Können wir uns Medikamente, die so viel kosten, noch leisten? Jetzt und in Zukunft? Und was hat das für Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen? Es ist eine grosse Thematik, die wir jetzt angehen. Über das wollen wir reden im Forum bis am 9. mit euch, Hörerinnen und Hörern von SRF 1. Das hat euch sicher auch unter den Nägeln gekutzelt, wo ihr gehört habt, was da diskutiert wird, was da oben ist. Läutet uns jetzt an und sagt uns, was ihr zu diesen Themen meint. 0848 440 222 ist das Telefon, wo ihr jetzt könnt anrufen. Die Leitung ist jetzt offen. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert mit meinen Gästen. Das ist zum einen der René Buchholzer. Er ist ein wichtiger Vertreter von denen, die Medikamente herstellen. Der CEO vom Verband der Pharmabranche Interpharma. Guten Abend, Herr Buchholzer. Sagen wir, muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man so ein Medikament, so eine teure Therapie in Anspruch nimmt?
Guten Abend. Nein, ich glaube, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn die Therapie auch etwas hilft und hilft, Leben zu verbessern, Leben zu retten.
Da ist schon auf der anderen Seite der Thomas Czerny. Er war bis vor einem Jahr Chefarzt am Kantonsspital St. Gallen. Er ist renommierter Krebsmediziner und Präsident der Krebsforschung Schweiz. Herr Czerny, muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man ein so ein teures Medikament überkommt, muss nehmen?
Ich weiß nicht, ob es eine Frage ist vom schlechten Gewissen. Wenn man natürlich auf der Seite ist vom Verkaufen, dann will man natürlich auch möglichst einen hohen Gewinn. Und wenn man aber das anschaut, dass das im Zusammenhang mit einem solidarischen Gesundheitssystem ist, wo die Bevölkerung Milliarden in die Forschung hinein investiert, über die Universitäten, Institutionen, Ausbildung etc., dann ist das ganz sicher eine andere Frage. Und die Preise, die wir jetzt heute fast in Serie erleben, die sind nicht gerechtfertigt.
Teure Medikamente, wir haben jetzt vorhin gehört, René Buchholzer, wie erklärt ihr das einem Prämienzahler?
Nun, die Medikamente sind teuer, wenn sie auch einen guten Nutzen bringen, wenn sie Innovation bringen, wenn sie helfen. Sie haben alles Medikamente genannt, die im Wesentlichen seltene Krankheiten sind. Die Kosten von diesen Medikamenten gesamthaft sind nur 4% von allen Medikamentenkosten, sind sättige Kosten. Also darum auch meine erste Antwort. Ich glaube, man muss nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn man von dem betroffen ist.
Wie kann man das einem Prämienzahler erklären, dass es das braucht?
Gut, jetzt, wenn die gerade die drei Krankheiten, die ihr jetzt am Anfang erwähnt habt, meinen, dann kann man sicher diskutieren, dass hohe Preise bei sehr seltenen Situationen mit einem hohen Nutzen können diskutiert werden, und die können tatsächlich auch hoch sein, aber sicher nicht 4 Millionen. Und wenn man aber anschaut, was passiert, dann ist es eben so, dass bei den häufigen Krankheiten wie Krebs die Medikamente explosiv zunehmen. Wir haben über 110 neue Medikamente in den letzten 10 Jahren, die gekommen sind, und alle die sind in der Hochpreisregion. Und dann geht es natürlich nicht um eine seltene Situation, sondern es geht um eine sehr häufige Krankheit, die noch zunimmt, weil die Bevölkerung immer älter wird, und das sind altersassoziierte Krankheiten.
Da haben wir gerade einen Input. Ich möchte die Runde jetzt gerade auftun, die erste Kennenlernrunde sozusagen, Karin Rüfli. Sie betrifft unsere Online-Foren, weiss, was unsere Hörerinnen und Hörer im Internet für Kommentare uns geschrieben haben. Und ihr habt schon einen ersten Input.
Ja, und zwar von der Irene Herde. Sie bezeichnet sich als Pharma-Erfahrer und sie möchte wissen, warum denn die Medikamente immer teurer werden.
Also tun wir das erste Kapitel auf von dieser Diskussion. Wie kommen die Preise zustande? René Buchholzer von Interpharma erklärt uns das mal.
Ja, gerne. Medikamentenpreise werden in der Schweiz vom Bundesamt für Gesundheit festgelegt. Das Bundesamt für Gesundheit geht einen zweistufigen Prozess an. Sie schauen einerseits die Wirksamkeit von dem Medikament an im Vergleich zu existierender Therapie. Also was ist der Mehrwert? Wie besser nützt das Medikament im Vergleich zu existierendem Medikament? Und sie schaut auf einer zweiten Schiene einen Auslandpreisvergleich an. Sie schaut 9 vergleichbare europäische Länder an und schaut, wie der Preis dort ist. Und die beiden Elemente werden je mit 50% gewichtet. Und aus dem heraus ergibt sich der Preis, den das Bundesamt für Gesundheit verfügt. In dem Prozess ist auch noch eine Kommission involviert, eine eidgenössische Arzneimittelkommission, wo auch externe Experten und Stakeholder drin sitzen.
Wie hat es die Hörerin gesagt, Karin? Wie geht es nicht auch günstiger? Könnte man interpretieren?
Ja.
Also vielleicht möchte ich zu dort noch etwas sagen, was der Gerni vorher gesagt hat. Wir haben ein Krebsmedikament. Wir wissen, Krebs ist eine der ganz grossen Krankheiten, die wir haben. Viele von uns werden, wenn wir bis 75 dürfen leben, mit einer Krebsdiagnose konfrontiert werden, statistisch. Krebsmedikamente selber machen auch nur 2 Franken von 100 Franken in den Gesundheitskosten sind die Krebsmedikamente. Also auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man die Relationen wahrt.
Thomas Czerny, ihr seid Krebsspezialist, aber ihr stört noch trotzdem an diesen Preisen, wo man das Gefühl hat, gehen durch die Lieder, jetzt vorher erwähnt, es kommen gegen mehr und mehr Therapie auf uns zu, ging es nicht günstiger?
Es ging viel günstiger, wenn man wüsste, wie für die einzelnen Medikamente die tatsächlichen Kosten von der ganzen Entwicklung sind. Und dann könnte man das in Relation setzen zu der Häufigkeit, wie sie eingesetzt werden, die sogenannte Indikation, wie breit ist die, und könnte dort nachher eine vernünftige, faire Preissetzung machen. Was der Herr Buchholzer vorhin gesagt hat, das ist richtig, nur muss man wissen, dass bei dieser Preisfestsetzung es nicht so ist, dass das BAG da eine Preisfestsetzung macht, sondern die kommt von den USA her, wo die Preisfestsetzung für jedes Medikament völlig frei ist. Da kann jede Firma sagen, ich will 200'000 pro Jahr oder ich will 2'000 Franken pro Jahr. Sie muss nachher einfach schauen, dass das nachher auch funktioniert und dass das Geld reinkommt. Und wenn das lebensbedrohliche Erkrankungen sind, die durch eine Pflichtleistung in der Grundversicherung sozusagen abdeckt sind, dann ist es völlig klar, da kann man gar nicht ausweichen. Man muss die Medikamente zu diesen Preisen nachher geben. Und das ist ein völliges faires ein unfaires System. Und fair wäre natürlich, wenn man die Blackbox könnte öffnen, dass die Kosten der Entwicklung in den Preis einbezogen werden können.
Das ist ein harter Vorwurf an eure Branche, René Buchholzer. Ihr seid einfach eine Blackbox. Da sieht man nicht rein. Die Preise sind aus Sicht von Herrn Czerny viel zu hoch. Was sagt ihr auf das?
Nun, wenn man von Innovationen redet, und ich rede da von Medikamenten, die neu sind, die innovativ sind, die entsprechend auch die Preise haben, alle die wir erwähnt haben, das ist nicht ein Produkt wie, sage ich mal, ein Schreinermöbel, wo sie einfach den Produktionsprozess haben. Wenn man schaut, wie neue Medikamente auf den, erfunden werden oder wie der Prozess ist, dann stellen wir fest, dass etwa von 1 Million Substanzen etwa 10 10 Substanzen am Anfang von einer klinischen Testphase macht und von diesen 10 Produkten macht es ein Produkt dann tatsächlich, das zu einem Medikament wird, das verkauft wird. Das heisst, die Innovation zu honorieren kann nicht nur einen Kostenaspekt eigentlich drin haben, sondern muss tatsächlich die Innovation drin sein, muss die ganzen Fehlschläge auch drin haben, die dem ganzen Prozess zugrunde liegen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wo man muss verstehen, wo quasi über den Prozess läuft.
Es deckt die Entwicklungskosten. Vielleicht haben wir da noch einen Input online, Karin Rüffli, den wir auch aufnehmen können.
Ja, also die Kosten von diesen Medikamenten, das bewegt die Leute, die da mitkommentieren. Das Problem liegt nicht bei den Medikamentenpreisen, sondern bei den Gewinn. Das ist die Meinung von Günthi Neumeier auf Facebook.
Thomas Czerny, der hat vorhin ergänzen, glaube ich, das ist etwas, das dich aufnehmen könnt.
Ja, es ist sicher so, dass wir jetzt gewinnen, wenn ich die Frage aufnehmen kann und vielleicht nachher noch kurz eine Schlaufe machen zu dem, was vorhin gesagt worden ist. Gewinne sind in der Grössenordnung von etwa 20% in der Pharmabranche. Das ist absolut ein Weltrekord von allen Branchen. In keiner Branche ist die Gewinnmarge so hoch, weil es natürlich auch niemand hat, der das tatsächlich massiv bekämpft, sondern das sind eigentlich gar nicht Marktmechanismen, die dort sind. Aber ich muss noch etwas sagen zu dieser Million und dann kommen 10 Medikamente raus. Das ist wirklich von vorgestern, oder ein Medikament, sogar noch weniger, oder? Das ist heute absolut nicht mehr so. Heute haben wir personalisierte Medizin, die molekulare Grundlagen sind, wo wir relativ mit wenig Varianz direkt solche Zielstrukturen angehen können. Dann gibt es Libraries, die sind häufig etwa 15'000 Substanzen, wo man schauen kann, welche passen dort. Und in der Regel ist dann ein sehr kleines Muster an Medikamenten, die schlussendlich weiter evaluiert werden. Also das ist eine Million, das könnte gar niemand mehr machen mit den aufwendigen Testungen, die man heute hätte.
Man könnte sagen, Pharmafirmen dürften ja das Medikament vielleicht gar nicht verdienen, da ja wir alle solidarisch mitzahlen. René Buholzer, wie viel dürfen die Pharmafirmen haben von diesen Innovationen?
Also vielleicht vorneweg, die Pharmafirmen zahlen indirekt auch mit. Die Pharmafirma ist die grösste Exportbranche von dem Land. Die Pharmafirma hat 4,5% vom Bruttoinlandprodukt mit vor- und nachgelagerten 8% vom Bruttoinlandprodukt. Die Pharmafirma zahlt Steuern, etwa 700 Millionen jährlich. Also wenn man mir gegen die Pharmafirma ist natürlich die Aussage an für sich schon völlig falsch, oder? Weil auch die Pharmafirma ist Teil von dieser Gesellschaft.
Das ist das Forum auf SRF1. Wir reden über teure Medikamente und Folgen. Hörerinnen und Hörer von SRF1 können telefonieren auf 0848 440 222. Wiederholen die Nummer noch einmal. 0848 440 222. Beteiligt euch an der Diskussion und redet mit hier bei uns am Tisch. Thomas Czerny.
Also es ist natürlich überhaupt nicht die Idee, dass man da nicht sollte dürfen Gewinn machen, sondern es geht einfach um faire Preise und es geht um transparente, nachvollziehbare Gewinnmargen, die schlussendlich eben auch mithelfen, dass nicht Patienten Leidtragende sind, dass sie nicht rechtzeitig zu Therapien kommen, die sie zwingend brauchen. Und genau in so einer Situation sind wir jetzt. Es wird immer schwieriger, dass wir nachher die Pflichtleistung von solchen teuren Therapien rechtzeitig bekommen.
Also fehlende Transparenz war das Thema.
Ich glaube, der Czerny hat völlig recht, oder? Wir müssen den Patienten ins Zentrum stellen, oder? Und das ist das, was wir wirklich machen müssen. Und der Patient muss im Zentrum stehen. Und es gibt auch das Gerichtsurteil, der Begriff fair ist ja ein heikler Begriff, minimum aus ökonomischer Sicht. Aber es gibt ein Gerichtsurteil aus Europa, wo das vielleicht ausfiltrieren hat. Und fair ist dann definiert worden als gute Leistung für den Nutzen, oder? Das ist so quasi das Element gewesen. Und ich glaube, das ist der Weg, wo wir rangehen müssen, dass wir tatsächlich den Nutzen, das Resultat beim Patienten im Zentrum stellt und den quasi entschädigt. Und nicht quasi den Forschungsinput oder quasi die Kosten der Forschung, weil dementsprechend, wenn man das machen würde, würde man ja Forschung, die kein Resultat bringt, nur weil man ja Geld reinsteckt. Und die Schweizer Pharmafirma, die Pharmafirma in der Schweiz investieren 7 Milliarden in die Forschung in der Schweiz. Das ist mehr als doppelt so viel, wenn wir da Umsatz machen. Das heisst, aus schweizerischer volkswirtschaftlicher Sicht ist das sowieso ein Win-Win-Game. Aber das Geld allein heisst ja noch nichts, oder? Man muss auch schauen, dass etwas hinten dran rauskommt. Und insofern glaube ich, nur die Forschung zu finanzieren, den Input zu finanzieren, ist falsch. Nein, man muss Outcome, man muss das Resultat finanzieren.
Karin Rüffli.
Ja, da haben wir noch einen Kommentar von Fritz Schölkopf auf Facebook. Er meint, Gesundheit sei ein Industriezweig, wo nicht der Mensch, sondern das Geld im Mittelpunkt steht.
Muss noch schnell den Ball wieder zurückspielen.
Ja, die Gesundheitsbranche ist die Branche, die am meisten Beschäftigte hat in der Schweiz. Das ist so. Es ist der grösste Wirtschaftszweig, wenn Sie so wollen. Und das Geld spielt in diesem Wirtschaftszweig sicher eine Rolle. Aber wie gesagt, im Zentrum von allen unseren Bemühungen sollte der Patient stehen.
Wie stark im Zentrum steht der aus eurer Sicht, Thomas Czerny?
Es ist tatsächlich schwierig, immer wieder die Balance zu haben zwischen Geld und zwischen den wichtigen Interessen der Patienten. Es ist sicher so, dass eben eine Industrie entstanden ist. Das war nicht immer so gewesen. Auf der einen Seite ist es ein solidarisches Gesundheitswesen, wo sich alle beteiligen, ob sie krank sind oder nicht krank sind. Und auf der anderen Seite steht dem Finanzinteressenwelt entgegen, die enorm stark ist, die mittlerweile zu den stärksten Interessengruppen gehört in den USA und auch in Europa, weil man dort sehr, sehr viel Geld kann verdienen kann. Und das beißt sich. Es ist tatsächlich so, dass es sehr schwierig ist, wenn man Unternehmen hat, die dem Aktionär müssen dienen und Produkte haben, die eigentlich der Allgemeinheit dienen. Umso mehr auch so, weil der Staat ja die Macht abgibt, dass solche Firmen das Recht bekommen, ein Monopol haben über etwas, das ursprünglich aus der öffentlichen Forschung herausgekommen ist. Weil die Medikamente, die heute entwickelt werden, die kommen aus der Forschung der Öffentlichkeit.
Also die sind quasi in der Pflicht, Herr Buchholz.
Der Staat gibt keinerlei Macht ab. Es ist eher so, dass man einen Patentschutz überkommt, den Schutz vom geistigen Eigentum überkommt, indem man seine Forschungsergebnisse offenlegt und der Öffentlichkeit verfügbar macht und dann exklusive Nutzungsrechte hat, etwa 20 Jahre. Von diesen 20 Jahren gehen etwa 10 Jahre weg, bis alle klinischen Tests sind. Also es bleiben durchschnittlich etwa 10 Jahre. Und nach diesen 10 Jahren ist die Erfindung für alle zugänglich. Dann werden eben Generika oder Biosimilars gemacht, die dann auch im Preis viel billiger sind und dann auch weiter den Nutzen entfalten.
Karin Rüffli.
Die Kosten, die beschäftigen die Leute wirklich, aber es gibt auch ein gewisses Verständnis. Manuela Herrmann findet auch, dass gewisse Medikamente unglaublich teuer sind. Aber wenn man bedenkt, dass viele Menschen ca. 10 Jahre an der Entwicklung von so einem Medikament arbeiten, bis es auf den Markt kommt, dann können wir die Preise besser verstehen. Und dann ist noch Heidi Bründler. Sie bringt noch einen anderen Aspekt in die Diskussion ein, nämlich den, dass ein Medikament im Ausland oft zu einem Bruchteil des Preises angeboten wird.
Wie ist da die Situation?
Also das
Thomas Czerny und dann René Buchholzer.
Gut, das sind zwei verschiedene Sachen. Das mit dem Bruchteil, das ist eigentlich nur dort bei den Generika ein Thema. Bei den Originalmedikamenten, die noch einen Patentschutz hat, sind die Variationen zwischen den Preisen nicht so hoch. Ich muss vielleicht noch etwas sagen zu diesen 10 Jahren. Es ist so, dass eigentlich heute die Entwicklung von diesen neuen Medikamenten, und das kann man praktisch seit 10, 15 Jahren bei allen Medikamenten zeigen, die kommen aus der öffentlichen Forschung. Fast alle über Start-ups. Die Start-ups werden nachher entweder aufgekauft oder übergeben nachher ihre Rechte nach einer gewissen Zeit. Und die Firmen machen nachher Forschung, um aus dem heraus dann ein marktfähiges Produkt zu machen. Das braucht nachher auch wieder einen Aufwand von der Forschung. Aber die Allgemeinheit hat eigentlich den Längweg, und der geht von der Grundlagenforschung bis zu einem Medikament in der Regel eher 30 Jahre als 10 Jahre, hat seit der Grossteil von dieser Strecke hat die Öffentlichkeit schon gezahlt.
René Buchholzer und dann haben wir eine Hörerin.
Ich möchte noch gerne auf den Kommentar von dieser Hörerin zurückgehen, weil mir das sehr wichtig scheint, weil häufig das Missverständnis da ist. Es ist tatsächlich so, dass, wenn man die die patentgeschützten Medikamente sind heute gleich teuer. Ich kann nicht darauf an, weil Wechselkurs, wir hatten in den letzten Jahren starke Wechselkursschwankungen im Vergleich zum Euro. Wir sind aber faktisch gleich teuer. Wir sind zum Beispiel sogar billiger als in Deutschland heutzutage. Und es gibt ja kaum vergleichbare Produkte. Also wenn Sie bei uns ein homogenes Produkt kaufen oder einen Kaffee trinken da und über Grenzen gehen, dann wissen Sie, dass Sie mehr zahlen. Also in dem Sinn kann man für die patentgeschützten Preise auch in dieser Beziehung sagen, sie sind zwar teuer, weil sie eben auch einen Nutzen bringen. Aber sie sind nicht teuer im Vergleich zum Ausland, sondern eigentlich Kaufkraft nicht berücksichtigt, sind sie sogar billiger in der Schweiz.
Wie teuer sind teure Medikamente wirklich? Über das haben wir jetzt geredet im Forum auf SRF1 über das Thema. Ich möchte eine Hörerin begrüßen, Frau Konrad aus Zürich. Guten Abend, Frau Konrad.
Ja, guten Abend.
Beschäftigt euch, Frau Konrad?
Ja, sehr, sehr. Ich finde das so unglaublich, dass von Geld muss Menschenleben einfach, wie soll man das nennen, ja, in den Tod hineingehen lassen. Es gibt doch ein Gesetz, das bestimmt, dass man einem Menschen in grosser Not, wo vom Tod bedroht ist, müsse helfen. Wer nicht hilft, wird sogar bestraft vom Gesetz. Ja, und die Leute mit ihrem vielen Geld. Ich finde, ich habe nichts gegen Geld. Ich habe gerne viel Geld, aber ich habe nicht so viel Geld. Aber es geht mir gut. Es geht mir sehr gut. Aber gibt es das, dass niemand einschreitet, der irgendwie ein bisschen Sagen hat und ein bisschen Verstand und ein bisschen Herz hat und sich sagt, es müssen alle, die können, gerettet werden. Und denen, die kein Geld hat, muss man es einfach gratis geben oder zu einem Minimumpreis oder die anderen sollten dafür zahlen. Ich weiss nicht. Aber das geht doch nicht, dass man einfach Leute sterben lässt. Das finde ich unerhört. Und man könnte sie retten. Wegen Geld. Und die Idioten, Entschuldigung, das Wort, aber das sind doch Idioten, die sich das erlauben. Dass die das Zeug so teuer verkaufen, die schwimmen im Geld und weiss der Gucker, wie blöd die Leute das Geld ausgeben. Und so. Da, wir müssen es zahlen. Ich bin gesund. Ich habe nichts, es geht mich nicht da eigentlich. Aber es geht mich etwas an für all die Menschen, die leiden. Voilà. Das ist alles, was ich will sagen. Nein, ich könnte noch viel mehr sagen. Ich finde es eine Schande von diesen Reichlingen da. Also, ich finde das so unerhört. Ich kann es fast nicht glauben.
Frau Konrad, bleibt doch noch schnell am Telefon. Wir möchten den Buchholzer mit dem konfrontieren, auch mit eurer Wut im Bauch, die man ein bisschen spürt. Da kommt der Eindruck auf, als dass die Medikamente nicht für alle sind.
Ja, also ich glaube, ich habe Frau Konrad recht gegeben. Wir haben ein System in der Schweiz, das solidarisch ist und wo man eben nicht eine Zweiklassenmedizin haben sollte. Die Medikamente sollten allen Leuten zur Verfügung kommen. Da bin ich absolut der Meinung. Und ich glaube, wir sind in der Schweiz auch in dieser Lage, dass das bis heute der Fall ist.
Thomas Czerny, ihr habt euch mit der Situation ja schon seit Jahren auseinandergesetzt. Was passiert allenfalls, für dass es dann vielleicht zu dem Drohbegriff Zweiklassenmedizin mal einmal kommt? Also, dass es Medizin vielleicht, wie wir so gefragt haben, mal nicht mehr für alle, sondern nur vielleicht für ein paar wenige nur zur Verfügung gestellt, je nach Produkt.
Also, es ist so, dass ich die Wut von Konrad gut verstehe. Es ist aber auch so, dass das nicht nur ein Gesetz, sondern es ist in der Verfassung. Das Menschenleben und die Erhaltung von der Gesundheit sind ein Verfassungsauftrag. Das heisst, alle Gesetze und Verordnungen müssen sich eigentlich dem beugen. Jetzt ist es nicht so, dass wir in lebensbedrohlichen Situationen nicht das zur Verfügung stellen. Nur sehen wir, es wird immer wie schwieriger, es geht immer wie länger, weil wir auch bewissen, es gibt schon so solche Möglichkeiten, aber es ist nachher ein langer Weg, bis das eine Pflichtleistung ist in der Grundversicherung. Dort geht wertvolle Zeit verloren. Natürlich haben wir eine kurze Phase von zwei Klassen Medizin, nämlich dann, wenn ein Medikament zugelassen ist, man kann es kaufen, aber es ist in der Grundversicherung, in der sogenannten Spezialitätenliste, noch nicht drin. Und das ist genau die Situation, die wir verhindern wollen, weil auch die ärztliche Ethik gegenüber der Verantwortung des Patienten lässt das gar nicht zu. Dort sind wir in einem Dilemma drin. Und das ist unerträglich auch für uns. Und darum tun wir uns mit Haut und Haar dagegen stellen, dass das passiert.
0848 440 222, das ist die Nummer, die Frau Konrad angerufen hat. Frau Konrad, die sind noch da, hat uns das gehört. Was,
ja.
Was nehmt ihr aus dem?
Ja, ich komme nicht ganz draus, was jetzt der letzte Herr da gesagt hat. Ist er dafür oder dagegen? Kommt nicht
raus,
es ist so durch die Blume irgendwie.
Nicht durch die Blume, es ist absolut dagegen. Es darf keine Zweiklassenmedizin geben. Für Krankheiten, die lebensbedrohlich sind, gibt es keine zwei Wege.
Absolut, da sind wir alle gleicher Meinung. Also, und ich glaube auch der Punkt, den der Herr Czerny brachte vorher, oder, dass man möglichst schnell die neuen Innovationen, die neuen Medikamente, die wirken am Patienten bringen. Auch da, glaube ich, ist die Pharmaindustrie absolut auf der gleichen Seite wie die Ärzte. Wir müssen schauen, dass wir die möglichst schnell anbringen. Wir haben tatsächlich die Situation, dass sich das verschlechtert hat in den letzten Jahren. Weil auch die Produkte natürlich innovativ sind, weil sie komplex sind, weil man teilweise Kombination mehrere Produkte miteinander bringt. Und ich glaube, da brauchen wir alle mehr Flexibilität. Und wir sind auch dran, mit dem Bundesamt für Gesundheit, aber auch, wir haben auch eine Plattform gegründet, wie Santenext, wo wir genau probieren, solche Sachen zu lösen und an dem zu arbeiten, dass der Trend, den wir haben, dass das nicht weitergeht. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir neue Sachen auf dem Markt sind, wo man Leben kann retten kann, dass die möglichst schnell zum Patienten kommen.
Aber Thomas Czerny, kann es denn sein, dass eben das Geld entscheidend ist, quasi der Preis des Medikaments, dass vielleicht auch nur finanziell besser gestellt, die eben davon können profitieren? Haben wir den Faden nochmal auf die Befürchtung von der Frau Konrad?
Die ist absolut berechtigt und das ist auch ein Grund, dass wir uns massiv dafür einsetzen, dass es eine vernünftige, faire Preisentwicklung gibt, weil Zulassung muss in den Preis oder Nutzen in ein vernünftiges Verhältnis stellen. Und wenn der Preis sehr hoch ist, dann ist auch klar, dass der Nutzen sehr hoch muss sein. Und wenn das Medikament zugelassen ist, hat man noch wenig Erfahrung mit dem Medikament. Und dann kann man sehr häufig den Nutzen nicht befriedigend beurteilen, weil es noch keine Langzeitresultate gibt von solchen Medikamenten. Und genau darum hat die Leistungskommission und das BAG grosses Kopfweh, wenn sie nachher müssen etwas durchnicken müssen, das einen irrsinnigen Preis hat.
In der Realität ist es heute so, dass bei den komplexen Produkten etwa 3/4 nur noch befristet zugelassen werden, weil wir uns auch wollen, an dem Nutzen messen lassen, auch von der Seite der Pharmaindustrie her. Und das bedeutet, dass man nach einem Jahr nochmal das anschaut und dann eben möglichst neue Daten hat und aufgrund von diesen neuen Daten einen neuen Preis festsetzt.
Etwas durchnicken, hat Thomas Czerny gesagt und hat damit das Bundesamt für Gesundheit gemeint, das zuständig ist eben für die Zulassung von Medikamenten. Ich habe mit dem Bundesamt für Gesundheit geredet, mit der Sandra Schneider. Sie leitet beim BAG die Abteilung Leistungen. Und wenn die Regie Sager vielleicht noch schnell könnte hören, es wäre jetzt eigentlich der Moment, wo wir der Frau Schneider kurz zuhören könnten. Ich habe sie nämlich als erstes gefragt, wie Preisvorstellungen für Medikamente und ihre effektiven Preise sich voneinander unterscheiden, weil das ist ja offenbar zum Teil noch ein grosser Unterschied.
Die unterscheiden sich teilweise beträchtlich. Das heisst, die Abweichungen sind sehr oft hoch. Wir haben zwar keine Statistik darüber, aber auf der einen Seite ist es auch klar oder ist es transparent, dass Verfahren bei uns derzeit eher länger gehen. Das wird auch kritisiert von der Pharmaindustrie. Und auf der anderen Seite, wenn wir eine Preisüberprüfung machen, haben wir auch zahlreiche Beschwerden gegen die Senkungen, die wir dann verfügen.
Könnten wir ein Beispiel machen, wie die Preisdifferenz so aussehen
könnte? Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel eine neue Therapie kommt. Die Firma hat eine Vorstellung von einem Packungspreis von 10'000 Franken. Und wir erachten den Preis, wenn wir das vergleichen mit den Medikamenten, die schon auf der Liste sind, wenn wir den Preis im Ausland noch heranziehen, dass vielleicht bei 7'000 Franken liegt pro Packung.
Wir reden ja in dieser Sendung von teuren Preisen von Medikamenten, die viel kosten. Das sind neuartige Medikamente, die neue Wege erschliessen. Pro Patient kann das, ja, je nachdem, im Krebsbereich 100'000 Franken kosten. Es ist letztes Wochenende eine Vorstellung von einem Preis für eine Therapie umgegangen in der Grössenordnung von 4 Millionen Franken. Wie sind so hohe Preise zu rechtfertigen?
Also die hohen Preise kommen natürlich auch daher, dass Pharmaunternehmen Präparate entwickeln, dass sie Investitionskosten haben und dass sie natürlich möchten, die Investitionen, die sie hatten, dann beim Verkauf von Präparaten amortisieren. Wir haben tatsächlich unterschiedliche Preise, die hier geboten werden, teilweise auch sehr hohe Preise, teilweise Preise, die nicht so in der öffentlichen Diskussion sind. Wir haben auch immer wieder neue Präparate. Wir haben im Bereich der Krebsmedikamente, wo es auch viele Kombinationen gibt. Wir haben im Bereich der Gentherapien seltene Krankheiten, zum Teil sehr, sehr hochpreisige Medikamente, die in Entwicklung sind, beziehungsweise die auch schon da sind. Und das ist effektiv ein Spannungsfeld zwischen dem Zugang zu den Präparaten, wo jeder möchte haben, und den Prämien, die dann natürlich auch wiederum jeden belasten.
Wie verhaltet ihr euch denn in diesem Spannungsfeld? Was könnt ihr machen, für die Preisspirale, die jetzt da so ein bisschen treibt, besonders eben bei diesen hochpreisigen Medikamenten, zu brechen?
Also einerseits schauen wir natürlich sehr genau an. Wir sind kritisch, wir vergleichen neue Therapien mit bisherigen Therapien, sofern das möglich ist. Es gibt nicht immer schon eine bisherige Therapie. Wir schauen, wie viel der Mehrnutzen ist. Wir haben schlussendlich vom Parlament und vom Bundesrat auch einen Rahmen, wo wir uns drin bewegen. Das sind auch die berühmten WZW-Kriterien, dass Medikamente muss wirksam sein, dass man es zweckmässig und dass man es wirtschaftlich sein, wie alle anderen Leistungen auch. Und das heisst schlussendlich, dass wir in diesem Rahmen Lösungen suchen für die Medikamente, die wirklich auch Nutzen bringen. Wo Nutzen, man sollte auch das, was vor allem hochpreisig ist, eigentlich dort einsetzen, wo der Nutzen gross ist, in erster Linie. Und wie auch das Beispiel zum Beispiel bei dem Hepatitis C-Medikament gezeigt hat, heisst das auch sehr klar sein, über längere Zeit auch an tiefen Preisen festzusetzen. Dort ist es gelungen, eigentlich die Preise zu halbieren von den ursprünglichen Preisen, die gefordert worden sind, wie wir heute eigentlich auf dem halben Preis.
Und trotzdem werfen Kritiker im BAG vor, es würde den Preisvorstellungen der Produzenten viel zu stark entgegenkommen. Was sagt ihr denn?
Es ist immer einfach, das BAG zu kritisieren, wenn man gar nicht die Dossiers vor sich hat und wenn man auch nicht bei allem dahinter sieht, was für Studien vorliegen, was für ein Regelwerk da ist. Wir winken auf keinen Fall durch. Im Gegenteil, wir schauen sehr genau an. Und wie gesagt, wir haben ein Regelwerk, das uns auch in einen gewissen Rahmen hineinbringt. Wir müssen uns auch auf dem Boden der Legalität bewegen.
Aber Preise schreibt der Rahmen nicht vor. Also das kann gegen oben offen sein.
Es gibt keinen Maximalpreis. Das ist so. Es gibt keine Obergrenze.
Ihr habt gesagt, dass die Preise zum Teil sehr auseinandergehen, wo die Pharmafirmen und dir euch vorstellen, muss da bei der Pharma noch etwas passieren?
Ganz offensichtlich schon. Also wenn man jetzt die mediale Diskussion auch anschaut, wo es eigentlich heisst, wenn man den Patienten in den Mittelpunkt will stellen und den Zugang wirklich ermöglichen, dann sollten die Preisvorstellungen sich auch ein bisschen reduzieren. Und ich denke, in dem Sinn, es braucht wirklich einen Effort von allen Seiten.
Sagt Sandra Schneider vom Bundesamt für Gesundheit. Die sind angesprochen, René Buchholzer, seid ihr bereit, mit den Preisen oben runterzukommen in Zukunft?
Die Pharmaindustrie ist der einzige Akteur im Schweizer Gesundheitswesen, der regelmäßig Preissenkungen hat. Das kann kein anderer Teil des Gesundheitswesens, der sich senken. Wir haben allein im letzten Jahr, 2017 und 2018, 300 Millionen Preissenkungen gekauft, der Medikamente. In der letzten Preisüberprüfungsrunde waren es 600 Millionen. Also die Pharmaindustrie ist sehr wohl bereit, ihren Beitrag zur Kostendämpfung zu leisten.
Thomas Czerny, Mediziner, ja. seid ihr zufrieden mit dem Bund als Verhandler?
Nein, ich glaube, der Bund, und das hat Frau Schneider schon richtig gesagt, es ist eben ein Regelwerk da und das Regelwerk ist nicht balanciert. Das tut nicht die Interessen von den Patienten und von den Ärzten vertreten, sondern es ist ganz stark ein ökonomisch triebniges System. Das hat doch ein bisschen damit zu tun, dass auf der einen Seite starke Verbände sind, die sich im Parlament einsetzen. Interpharma hat über 10 Millionen pro Jahr Budget, um das vorwärts zu treiben. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich keine Gegenpartner, die sich rechtzeitig auf den Weg gemacht hätten, um zu schauen, dass das Regelwerk balanciert ist. Und das müssen wir jetzt nachholen. Und wenn ich es ein bisschen salopp sagen kann, der Speckgürtel von dem, wo die Medikamentenpreise noch runterkommen können und weiterhin eine gesunde Pharmaindustrie erlauben, der ist noch sehr, sehr gross.
Gehen wir zu einem nächsten Hörer. Ich begrüsse Martin Friedrich aus Murten. Guten Abend, Herr Friedrich. Mal hören, ob der Herr Friedrich noch am Draht ist. Sonst haben wir einen anderen Hörer, nämlich der Herr Beyer, Peter Beyer aus Basel, den ich begrüßen möchte. Guten Abend. Ihr habt Aktien von der Pharma, Herr Beyer.
Ja, richtig, aber ich bin nicht ein grosser Aktionär, würde ich sagen. Aber trotzdem, ich meine, wir in Basel sind ja sehr stark mit der Pharmaindustrie verbunden. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass jetzt da einfach zumindest bei der einen Firma, wo ich auch Aktien habe, eine Entwicklung im Gang ist, wo mir ganz stark zu denken gibt. Ich darf ja offensichtlich den Namen nicht sagen von dieser Firma. Es handelt sich um eine Firma, die vor 20 Jahren etwa fusioniert hat, aus zwei grossen anderen Pharmaunternehmen hervorgegangen ist, um vielleicht die Leute ein bisschen drauf zu bringen, wer ich meine. Die haben einen neuen CEO, einen Amerikaner, wie auch schon der Vorläufer, und auch er verfolgt die Politik von seinem Vorgänger, nämlich absolute Gewinnmaximierung um alles. Letzthin ist beschlossen worden, dass in der Schweiz von dieser Firma rund 2000 Stellen abgebaut werden. Und zum Teil auch ausgelagert werden, etc. In andere billigere Länder natürlich. Das ist auch klar. Und letzthin hat dann auch der CEO bekannt gegeben, warum er das macht. Nämlich, weil er findet, dass die Gewinnmarge von seiner Firma bei 20%, die vorher schon mal genannt worden sind, viel zu tief ist im Gegensatz zu dem, was Konkurrenz erwirtschaftet.
Und das stört euch, Herr Peyer?
Ja, natürlich, weil am Schluss geht es nur um das, dass den Aktionären mehr Dividenden ausgeschüttet werden, dass der Aktienkurs steigt und dass die Aktie einfach interessant ist für die Investoren. Was nachher mit den Medikamentenpreisen passiert, ob die gerechtfertigt sind oder nicht, das kann ich nicht so beurteilen, aber ich habe den Eindruck, dass diesen Firmen es nicht wirklich ums Wohl der Menschheit geht, sondern ums Wohl von ihren Aktionären.
Ein Thema, das wir schon gestreift haben. René Buchholzer, dir könnt entgegnen.
Gut, ich glaube, die hohen Renditen sind ein Zeichen auch vom Erfolg von diesen Unternehmen. Erfolg. Wir sind ja diejenigen, die Medikamente entwickelt haben und nicht Erfolg hatten, die sind verschwunden auf dem Markt, die sind nicht mehr da. Wir sehen, dass etwa 20% vom Umsatz, nicht vom Gewinn, vom Umsatz in die Forschung wieder reinvestiert wird in diesem Bereich. Die Frage vom Personalabbau, ich glaube, man kann auch zugute halten, dass die gleiche Firma gesagt hat, sie will auch in der Instei neue innovative Technologien, Gentechnologien das aufbauen. Ich glaube, das ist der Strukturwandel, wo die Industrie drin ist. Sie kommt von der chemischen Industrie, sie ist gerade immer mehr ins Biologische, ins Gentechnische. Die Strukturwandlungen, die sind nicht einfach. Aber ich glaube, wir als Schweiz sind gut daran bedient und haben das als Land auch hervorragend gemacht in den letzten Jahren, dass wir die Strukturwandel und die Wandel mitgemacht haben von der Technologie. Und von dem profitieren letztendlich wir alle.
Herr Peyer, versteht ihr das?
Nur zum Teil. Das stimmt schon, was er gesagt hat. Oder? Da werden wieder neue Stellen kreiert. Aber Novartis baut die Stellen ab ohne Not. Das ist einfach klar mein Votum. Oder? Es gibt keine Not, dass man die Stellen abbauen muss. Und im Übrigen, wenn die Firmen zusammenzählt, vielleicht über 20, 25 Milliarden Gewinn machen jedes Jahr und 700 Millionen Franken Steuern zahlen, dann nachher stimmt sowieso etwas nicht in unserem Land. Dankeschön und einen schönen Abend.
Merci vielmals, Herr Peyer, für das Mitdiskutieren. Thomas Czerny, und dann nehmen wir noch Hörer dran.
Ja, ich habe das gut verstanden. Das hat aber auch ein bisschen einen grundlegenden Hintergrund. Wenn man jetzt die Amerikanisierung, die wir jetzt in der Medizin eben haben, dass alle Produkte schlussendlich über Gewinnmaximierung laufen. Es wird quasi jede, sage ich jetzt einmal, frivole Preisbildung wird versucht. Und dann hat man natürlich dort gegenüber dem, dass ein System denn da ist, das das finanzieren muss, wo nicht der Einzelne, der das finanziert, sich verteidigen muss, sondern wo sogar über Gesetz das nachher verpflichtend ist, dass das muss übernommen werden. Das ist ein massives Ungleichgewicht und wir müssen uns dort bewegen, dass wir faire Verhältnisse haben und Leute zu entlassen oder sogar Massenentlassungen zu machen, nur um noch ein bisschen mehr Vorteil zu haben mit den Aktienkurs. Das ist für mich genau die Folge von diesem Ungleichgewicht.
Kurz Entgegnung.
Nur ganz kurz, ich glaube, dass wir ja heute da sind und die Diskussion führen und die auch medial ja geführt wird in diesen Tagen, zeigt ja ganz deutlich, dass sich auch die Pharmaindustrie bewusst ist, dass das System sich muss ändern muss und dass wir ein Interesse daran haben an einem gesunden und an einem nachhaltigen Gesundheitssystem.
Karin Rüffli online.
Der Philipp Haldemann hat einen Vorschlag, einen Lösungsvorschlag. Er meint, dass die Forschung staatlich sein soll, um zu verhindern, dass eben die Pharma Dividende in Milliardenhöhe ausschütten
kann. Am Telefon jetzt doch noch der Martin Friedrich aus Murten. Guten Abend, Herr Friedrich.
Ja, guten Abend miteinander.
Euer kurzes Votum bitte.
Jawohl, ich wollte sagen, wenn ihr dort anschaut, bis ein Medikament irgendwann auf dem Markt ist, wie lange das geht und vor allem zuerst einmal, wie kapitalintensiv das ist. Nehmen wir vielleicht ein Beispiel. Irgendwo an der Universität haben Studenten in einem Labor vielleicht eine gute Idee, was man irgendwie entwickeln könnte. Die haben schon mal Kapital, das sie einschiessen, mit Geld, das sie irgendwo verdient haben. Sie sehen, dass man den weiter ausbauen könnte, der Kapitalbedarf steigt. Irgendwann muss man halt an den Kapitalmarkt gehen. Man muss vielleicht irgendeine Investoren suchen, auf privater Basis. Wenn es gut läuft, geht man vielleicht mal an die Börse. Und irgendwann wird das einfach drehen, dann gibt es Rückschläge. Und wenn ihr das nicht anschaut, braucht es wieder Investoren, die dort an die Firma glauben und wieder frisches Kapital einschießen. Also,
merci vielmals, Herr Friedrich. Ja, das ist quasi der Kreislauf, oder, was braucht, bis etwas eben reif ist für den Markt.
Das zeigt auch, wie risikoreich das Geschäft ist, oder?
Wenn ihr schaut, wie viele Medikamente von Indien, vom Ausland in die Schweiz kommen und so rausgefischt werden mit schlechter Qualität, dann habt ihr eben das Dilemma, weil das nicht günstig produziert ist und eben nicht das Level hat wie in der Schweiz.
Also, wir reden von teuren Medikamenten. Merci vielmals, Friedrich. Wir gehen jetzt noch auf eine andere Ebene. Wie geht es eigentlich bei dem Einsatz von den Medikamenten? Also, was ist die Frage von Verhältnismäßigkeit? Ich möchte in die Runde werfen. Wenn wir jetzt die hohen Preise hören, Hunderttausende von Franken, 4 Millionen oder eine halbe Million, da steht die Frage im Raum, und das wird häufig diskutiert, ja, wie viel darf einfach ein Menschenleben kosten? Ich möchte von euch wissen, wie ihr zu dem steht. Thomas Czerny.
Also die Diskussion ist jetzt schon ein Zeitchen unterwegs. Ich möchte daran erinnern, dass England vor über 10 Jahren dann tatsächlich entschieden hat, dass die Blutdialyse bei Nierenfunktionsstörungen, dass die nur noch bis zu einem gewissen Alter übernommen werden. Und das heisst, die Leute, die das nicht bekommen hätten, die wären dann einfach relativ bald, und zwar nicht schön, wären sozusagen an innerer Blutvergiftung dann langsam gestorben.
Wegen der Kosten?
Wegen der Kosten. Dann hat man gesagt, Grössenordnung 60'000 wäre das in Franken gewesen, weil das ja alle Jahre nachher wieder kommt, die Dialyse. Und dort hat man dann schlussendlich einen riesen Aufschrei und hätte Lösungen müssen finden, dass das eben nicht in eine Zwei-Klassen-Medizin für solche Massnahmen geht. Die Diskussion ist eigentlich nicht zulässig. Man kann nicht Geld mit Leben aufwiegen. Trotzdem haben wir Gesetze, die eben Nutzen und Kosten verbinden. Das ist zwingend, dass man bei der Preisgestaltung eben den Nutzen auf Frankenbetrag irgendwie zusammenbringen muss. Und dann kommt man unweigerlich immer wieder auf diese Frage. Und das ist auch genau der Grund, dass es eben eine transparente Situation braucht, damit die Solidarität von der Bevölkerung eben auch tatsächlich funktioniert, wenn sie versteht, wie gross der Aufwand war, echt war und nicht irgendwie behauptet in einer Blackbox, damit man kann verstehen, warum etwas eben auch viel kostet.
Es gibt schon Umfragen, die zeigen, dass quasi auch eine gewisse Skepsis rum ist, wenn es um kollektive Verantwortung geht für sehr teure Behandlungen. Kehrt da der Wind, Herr Buchholzer?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Schweiz nach wie vor sehr solidarisch ist und auch zu Recht solidarisch ist in diesem Bereich. Es gibt gewisse Anzeichen, Umfragen, dass bei sehr sogenannten selbstverschuldeten Krankheiten, also wenn man das überhaupt medizinisch so nennen kann, dass dort auch erwartet wird, dass Eigenverantwortung übernommen wird. Und ich glaube, das ist auch zu Recht, dass man das erwarten darf. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das kehrt. Und ich gebe Herrn Czerny recht, ich glaube, es kann nicht darum gehen, ein Menschenleben quasi in Geld aufzuwiegen oder abzuwiegen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, was ist für den Patienten in Zusammenarbeit mit dem Arzt die richtige Behandlung, die für ihn den richtigen Mehrwert gibt. Und es geht ja nicht nur ums Überleben, sondern es geht eben auch darum, wie lebe ich und die Lebensqualität. Und ich glaube, da müssen wir aber noch einen rechten Schritt gehen, im Sinne auch, dass wir auch von der Aufklärung her, von der Transparenz her, dass man auch als Patient tatsächlich da kann entscheiden und eine gute Grundlage zum Entscheiden, was die richtige Behandlung ist für einen selber.
Ihr hört das Forum auf SRF 1. Wir reden über teure Medikamente, über hohe Medikamentenpreise. Und meine Nummer zum Anrufen ist 0848 440 222. 0848 440 222. Was ich noch sagen wollte, es gibt ja ein Bundesgerichtsurteil, das ich nicht en Detail kenne, aber das eigentlich sagt, dass man eine Medizin, die ein Leben verlängern kann, pro Jahr nicht mehr als 100'000 Franken darf kosten. Darf man das so sagen, Thomas Czerny?
Also ich habe mit dem Bundesrichter geredet, der ist bei uns einen Vortrag gehalten damals und hat auch klar gesagt, dass sie das eigentlich heute nicht mehr so würden formulieren. Es ist aber ihnen damals darum gegangen, dass sie gelitten haben darunter, dass das Parlament die Diskussion scheucht und nicht einmal einen Pflock eingeschlagen hat. Und dann haben sie gefunden, sie wollen in der Erläuterung von diesem Urteil einfach einmal ein Statement machen. Sie sich aber nachher bewusst gewesen, dass das hinterher eigentlich eine Diskussion ausgelöst hat, die sie so nicht haben wollen. Das ist das, was ich vom Bundesrichter Meier damals gehört habe.
Aber was haltet ihr denn vom Grundsatz von seinem Impuls, also von der Idee vom Bundesgericht, Herr Czerny?
Ich glaube schon, das Bundesgericht ist der Meinung, die Preise, die sind dort gegangen. Wir wollen einen Beitrag leisten, einfach zum sagen, wir sind sicher nicht die, die das mit irgendeinem Bundesgerichtsentscheid einfach durchwinken wollen. Wir wollen aber auch, dass die Diskussion stattfindet. Die ist natürlich heikel. Nochmal, Franken gegen Leben geht eigentlich nicht. Aber gesetzlich ist Nutzen und Franken miteinander verbunden. Und deshalb ist die Diskussion in der Gesellschaft schlussendlich in der einen oder in der anderen Form unerlässlich.
Es gibt ja auch ökonomische Gutachten, die sich dieser Frage angenommen haben und die quasi probiert haben zu eruieren, was Präferenzen sind. Also was wollen die Leute eigentlich? Wie viel sind sie bereit zu geben und was sind ihre Bedürfnisse? Die sind dann auf andere Zahlen gekommen, die sind etwa fast auf 200'000 Franken gekommen. Wenn sie das probiert haben, dann umzusetzen, zu monetarisieren. Aber ich glaube, die Diskussion von den Präferenzen, was man will und was man nicht will, das ist sicher eine richtige Diskussion, die man führen muss. Nur, denkt mich, und das ist mir doch noch wichtig, da in dem Kontext noch mal zu sagen, es geht natürlich, wir reden jetzt nur über die Medikamentenkosten, oder? Medikamentenkosten machen 13% von der Gesamtkosten vom Gesundheitswesen aus. Das heisst, wir lösen das Problem von der Kostenwachstum im Gesundheitswesen natürlich nicht, wenn wir nur über die Medikamentenkosten reden, die nur 13% ausmachen. Dann müssen wir die grossen Kostenblöcke, Spitäler, ambulante Leistungen auch anschauen.
Aha, da geht es um das Sparen. Würdet ihr da mithelfen, Thomas Czerny, als Spitalmitarbeitender?
Absolut. Es sind so viele Ecken in diesem Puzzle von diesen Gesamtkosten, wo eben Medikamente eine wesentliche Rolle spielen. Man muss auch wissen, es war vor kurzem 9%, jetzt ist es 14%. Dort ist einfach der Anstieg besonders hoch. Aber es ist richtig, wenn wir vorwärts kommen wollen, dann geht es auch darum, wir haben zu viele Spitäler, wir haben zu viele Angebote, es werden auch Sachen gemacht, die nicht zwingend nötig sind. Es hat in der Überversorgung und in der Anreizsystem auch einen Haufen Fehler drin.
Gehen wir zurück zu der Verwendung. Ja,
also,
Herr Buhlz,
noch mal ganz kurz. Also, die Zahlen, die ich kenne, zeigen eigentlich, dass der Anteil der Medikamente über die letzten 8 Jahre sehr stabil sind, nämlich immer zwischen 12% und 13% der Totalkosten der Gesundheitswesen. Das heisst, es ist nicht so, dass Medikamente überproportional gewachsen werden im Kostenwachstum vis-à-vis der Leistungen von anderen Dienstleistern im Gesundheitswesen.
Da wird jetzt nicht erst ein neuer Streit aufkommen, aber es geht um die Frage der Verhältnismäßigkeit, die ich noch betonen im Forum hier auf SRF 1. Wir haben vorhin eben darüber geredet, was ist das Menschenleben wert, quasi dort, wenn wir uns davon wegbewegen, aber es geht um ganz konkrete Fragen, vielleicht auch im Berufsalltag von euch, Herr Czerny. Beispiel dafür, alter Mensch, der eine extrem teure Therapie bräuchte, die das Leben bedingt verlängert. Die Frage ist, wie lange das Medikament überkommt oder nicht. Wie verhaltet ihr euch da ganz persönlich, auch wenn ihr zurückschaut auf eure Karriere?
Also ganz grundsätzlich ist das Alter kein Grund für eine sinnvolle Therapie nicht zu geben. Was beim Alter viel mehr der Fall ist, ist, dass diese Leute häufig noch Begleiterkrankungen haben, die nachher eine Therapie zum Beispiel nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden kann, weil sie zu viele Nebenwirkungen hat. Da braucht es vielleicht eine Nierenfunktion, eine Herzfunktion, die absolut intakt ist, damit man eben neue Therapie machen kann. Dort sind die Einschränkungen. Aber wenn es sinnvoll ist und wir haben fitte ältere Leute und da gibt es keinen Grund. Das haben wir absolut gut untersucht in den letzten 20 Jahren. Man kann fast sagen, bis 75, wenn jemand fit ist, dann verträgt er eine Therapie, die ein 60-Jähriger mit Erfolg verträgt.
Muss man unterscheiden? Ein junger Mensch, ein Kind vielleicht sogar oder eine sehr alte Person? René Buholzer, wie seht ihr das?
Ich glaube nicht, dass man so Kategorien machen kann. Ich glaube, wir werden nicht darum kommen, individuell von Fall zu Fall das anzuschauen und eine individuelle Beurteilung zu machen mit dem Patienten, mit einem gut informierten Patienten und mit seinem Arzt, die Entscheidung zu fällen.
Wie macht ihr das, Thomas Czerny? Gibt es denn schon mal eine Situation, wo man abmacht mit dem Patienten, wie weit wollen wir gehen? Ist das wirklich für dich noch gut? Gibt es das?
Das ist immer so. Man muss eigentlich in jeder Situation, es sind ja die weitaus meisten Patienten, sind über 65, die eine Krebserkrankung haben, wo solche Therapien in Frage kommen. Natürlich ist es bei Kindern eine völlig andere Situation. Aber man muss mit jedem Patienten ganz klar sagen, was ist der Aufwand, was sind die Risiken von einer solchen Therapie. Und dann ist ganz klar, wenn es verschiedene Optionen gibt, dann muss der Patient die Optionen kennen und dann selber können auslesen. Und es gibt Leute, die älter sind, die vielleicht alleine sind, die sagen, diesen Weg will ich nicht mehr gehen. Auch wenn ich eine Chance habe, dass es sogar geheilt werden kann, möchte ich das in meiner Situation nicht machen, weil ich für mein Leben nicht mehr so viel einsetzen
möchte. Jetzt haben wir es von teuren Medikamenten. Müssen wir diesen Weg verstärken?
Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Das müsste, wenn schon, eine Diskussion sein von der Gesellschaft. Wenn ihr als Arzt jemandem gegenüber sitzt und der ist 75 und fit, dann gibt es überhaupt keinen Grund, dass ich jetzt da würde tendenziell anfangen, quasi ihm etwas auszureden, was in seiner Situation absolut Sinn macht.
Online, Karin Rüffli.
Manuela Herrmann schreibt auf Facebook, sie wisse aus Erfahrung, dass die am lautesten schimpfen, oft die sind, die am lautesten winseln und betteln, wenn sie selber betroffen sind. In diesem Fall würden die Kosten plötzlich keine Rolle mehr spielen.
Ist ja so. Kann ich bestätigen, dass eigentlich immer wieder, wenn man selber betroffen ist und dann sieht, welche Lebenssituation und welche Chancen man hat mit der Therapie, dann wird alles neu gemischt und dann sind so solche Aussagen, die man gesunden, guten Tag macht, überhaupt nicht mehr zu brauchen.
Also mit dem, ich will noch einen Kommentar aufnehmen, den Herr Czerny vorhin gesagt hat, also im Nebensatz, weil das scheint mir sehr wichtig, oder? Es geht natürlich auch darum, dass man wirklich auch das Effizienzpotenzial rausholt, oder? Und dass man eben auch, und das ist dann eine Aufgabe, die das System muss machen, alle Akteure im System, dass man eben nicht unnötige Operationen macht, und dort denke ich, und da haben wir ein Rechtspotenzial, glaube ich, auch noch im Gesundheitswesen, dass wir da Effizienzpotenzial rausholen und unnötige Sachen vermeiden.
Mit dem Patienten über Lebensqualität reden, hat er vorhin gesagt, das ist wichtig, auch wenn es darum geht, irgendwie geht man eine teure Therapie ein oder geht man nicht ein. Die Ethikerin Ruth Baumann hat klare Kriterien verlangt. Kürzlich hat gesagt, man kann das nicht quasi dem Arzt und der Patientin quasi im Zwiegespräch überlassen. Es bräuchte eigentlich eine neutrale Stelle oder allgemein verbindliche Kriterien. Was haltet ihr von dem Weg? Da sind wir halt bei dieser Geschichte England und dem Katalog vielleicht auch ein bisschen, was ihr vorhin schon angetönt habt. Thomas Czerny.
Also wenn es darum ging, dass man so weit käme, dass es um Rationierungsfragen ging, dann ist es ganz klar, dann muss man ausdiskutiert haben, was sind dort Kriterien. Wir sind nicht in dieser Situation, sondern wir kämpfen darum, dass wir nicht in so eine Situation reinrutschen. Und dann müssen alle sich bewegen. Und wir haben jetzt den Fokus der Preise. Dort ist viel Spielraum, der noch genutzt werden muss. Aber jetzt die Kriterien, die man schon hat im Gespräch mit dem Patienten, wo eben sogenanntes Shared Decision Making, dass man eben alle Sachen auf den Tisch legt und dann den Patienten und die Familie anschaut, was heisst das alles, das ist jetzt schon Realität. Harte Kriterien braucht es absolut dann, wenn man muss entscheiden muss, wer jetzt eine Therapie haben und wer nicht.
Am Schluss von dieser Sendung möchte ich noch eine letzte Hörerin aufnehmen. Es ist Christine Waldmeier aus Möhlin. Guten Abend, Frau Waldmeier. Es chattert ein bisschen im Hintergrund. Ganz kurz, euer Anliegen.
Ja, guten Abend. Ich mache es kurz. Ich rede nicht ganz direkt vom Medikament. Ich finde, Prävention wäre einfach einmal ein Riesenthema. Ein bisschen gesündere Nahrung und ein bisschen bessere Luft. Nicht immer alles noch mehr zusammendrückt und ein bisschen fairer auch am Arbeitsplatz. Und gerade bei dieser Nahrung, da muss ich jetzt halt auch noch sagen, es muss immer billig sein. Man muss, da geht es dann auch gerade ein bisschen an Staat, an Bundesrat, Freihandel muss sein, es muss billig sein. Dafür ist es einfach miese wahr. Und dafür, weil da der billig ist, und dafür steigen nachher Krankheiten und Krankheitskosten. Und das ist einfach keine Lösung. Wenn man schaut, mit dem Monsanto und das genveränderte Geschmäuse, heute ist wieder eigentlich Moda langsam, dass man das Zeug frisch zum Boden aus ist und ein bisschen ohne Glyphosat und so weiter. Ich denke, wenn man keine Krankenkasse hätte, wären wir vielleicht ein bisschen gesünder, wir würden mehr Sorge tragen. Und das würde ich ganz wichtig finden und bereits in der Schule, nicht ein Haufen, aber ganz wenig der Kinder, das geht wie rein tief.
Das haben wir verstanden, Frau Waldmeier, weil das ist ein wichtiger Impuls, allenfalls auch, und das ist das Schlusswort von euch, meine lieben Gäste, um auch auf Medikamentenpreise einzugehen und zu sagen, ja, vielleicht bräuchte es den Zehnt oder die anderen gar nicht. Das wäre vielleicht nicht in eurem Sinn, Herr Buchholz.
Absolut, nein, das wäre in unserem Sinn. Also ich meine, 20% von der Kosten von der chronischen Krankheit, also 80% von der Kosten wären von diesen 20% gemacht mit nicht übertragbaren Krankheiten, die sehr viel mit dem Lebensstil und Lebensqualität zu tun haben. Und ich glaube, Prävention, gerade für die nicht übertragbaren Krankheiten, ist absolut zentral, dass man da etwas macht. Da haben wir eine nationale Strategie. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen, wo auch die Pharmaindustrie by the way geht.
Ist das jetzt ein bisschen geheuchelt gewesen, Herr Czerny, oder glaubt
ihr? Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also es ist sicher, Prävention und Früherkennung sind unglaublich wertvoll. Wir könnten grössenordnung etwa 40% der Krebsfälle tatsächlich verhindern und hätten dann auch die Folgekosten nicht. Aber wir sind in einer sehr liberalen Gesellschaft. Es ist unglaublich schwierig, irgendwelche Verbotsstrategien auch nur nachzudenken. Und darum ist Information und Überzeugung und Erziehung unglaublich wichtig.
Der Satz von euch beiden, bitte nur einen Satz. Nehme ich Wunder, jetzt haben wir eine Stunde über teure Medikamente geredet. Sagen wir, teure Medikamente, malen wir jetzt da den Teufel an die Wand oder sind sie durchaus eine Bedrohung für unser Gesundheitssystem? Thomas Czerny.
Sie sind eine Bedrohung.
René Buchholzer.
Sie sind keine Bedrohung. Wir müssen das richtig managen, genauso wie wir alle anderen Kosten, die anderen 80% der Gesundheitskosten, richtig managen.
Karin Rüffli.
Unsere Technologiegesellschaft habe Sachen Medizins Augenmass verloren, schreibt der Armin Meile auf srf1.ch. Die Pharmaindustrie mache ich doch einfach Kasse mit all denen, die den Wunsch haben, möglichst lang zu leben.
Das könnte das Schlusswort sein aus Hörersicht. Das war das Forum auf jeden Fall. Ich danke den Hörerinnen und Hörern für das Mitdiskutieren online und am Telefon und meinen Gästen im Studio.
SRF 1 Forum.
Gäste bei Michael Sari sind René Buchholzers.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.